Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge. Gregi, August ist nicht mehr so weit weg und damit die Verhandlung in Causa Vinzenz und weitere beschuldigte Personen. Ich weiss, du schaust schon wieder kritisch. Du hast nicht so gern, wenn ich es als Causa Vinzenz bezeichne.
Gut, einerseits das und andererseits bin ich ab und an unsicher, wie relevant jetzt das Verfahren noch ist. Wird das wirklich so viel Aufmerksamkeit erregen? Aber wenn man die Medienberichterstattung anschaut, wird das jetzt recht bespielt. Es vergeht eigentlich keine Woche, wo er wieder irgendwelche Zusammenfassungen, Überblick oder angebliche Neuigkeiten verbreitet werden.
Ich habe gedacht, wir machen das jetzt auch mal und schauen uns das Urteil vom Bezirksgericht Zürich an. Das ist, man glaubt es kaum, vom 11. April 2022, also mehr als 4 Jahre her. Dann gibt es noch das Nachtragsurteil vom 22. August 2022, da geht es um Zivilforderungen. Das Urteil ist gefällt worden vom Bezirksgericht Zürich, 9. Abteilung.
Genau, mitgewirkt haben 3 Bezirksrichter und eine Gerichtsschreiberin. Hast du das auch gesehen? Bei Mitwirkend steht bei der Gerichtsschreiberin Juristin und ich klammere UNIV, also UNIV, vermutlich für Universität. Kannst du da etwas damit anfangen?
Nein, das sagt mir jetzt gerade nichts, nein.
Ja, es ist nicht M-Law, nichts. Ich habe noch ein bisschen versucht, mit der neuen disruptiven Technologie dem dahinter zu kommen, aber dann nicht recht etwas können sagen. Also es ist einfach sicher ein universitärer Abschluss. Möglicherweise nicht in der Schweiz gemacht oder kommt auch nicht genau daraus. Jedenfalls ist mir aufgefallen.
Ja, aber wir kennen ja die Person. Die ist jetzt, glaube ich, am Bundesstrafgericht. Also die hat einen normalen MLO-Abschluss, glaube ich, an der Uni Zürich.
Genau, das hat man für mich hat sich das nicht erschlossen, aber so steht es jedenfalls immer rum.
Okay. Dann das Urteil hat unglaubliche 1198 Seiten.
Genau, ist fast nicht bewältigbar, auch nicht für unsere KI-Lösung unseres Vertrauens. Da ist das Kontextfenster zu klein, um das können machen. Also wir haben es ja selber schaffen.
Wir haben es selber geschafft.
Genau, der Rubrum hat 7 Beschuldigte. Die werden durch 9 Rechtsanwälte und 2 Rechtsanwältinnen verteidigt. 4 Privatklägerinnen, das sind Gesellschaften sind. Nur wegen dem, wie die weibliche Form. 2 von diesen Privatklägerinnen sind von je 2 Rechtsanwälten vertreten worden.
Und dann kommen noch 11 weitere Verfahrensbeteiligte. Und von diesen 11 sind weitere 2 anwaltlich vertreten.
Auch wieder von männlichen Anwaltspersonen. Und da haben wir auch mit Männern klar in der Überzahl.
Ja, wir haben aber eine Gerichtsschreiberin. Das Gericht selber sind, glaube ich, 3 Männer gewesen. Ja, genau. Und bei den Beschuldigten haben wir aber auch noch Männer.
Also, wir haben gerade mal 2 Rechtsanwältinnen und 1 Gerichtsschreiberin. Und der Rest auch von der Anwaltschaft ist alles männlich besetzt. Denn über ganze 6 Seiten wird festgestellt, wer an den insgesamt 9 Verhandlungstagen anwesend war. Das ist immer so, das ist natürlich einfach einiges umfassender.
Dann haben wir die Anträge von der Anklagebehörde. Ich weiß nicht, wo wir schnell im Detail hineingehen. Also die verlangt erstinstanzlich, dass der Pierin Vinzenz schuldig gesprochen wird im Sinn von der Anklageschrift. Und verlangt worden ist eine Bestrafung mit 6 Jahren Freiheitsstrafe.
Das ist offenbar auch ein Widerruf von einem Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft vom Kanton Uri zur Diskussion gestanden. Auf den Widerruf hätte man sollen verzichten, gemäss Staatsanwaltschaft.
Dann der Beat Stocker, dort hat die Staatsanwaltschaft auch 6 Jahre wollen.
Genau, und die weiteren Beschuldigten sind Strafen zwischen 60 Tagessätzen Geldstrafe und 2 Jahre Freiheitsstrafe verlangt worden. Und bei all diesen weiteren Beschuldigten hätte die Zölle auch gemäss Staatsanwaltschaft die Rechtswohltat des bedingten Strafvollzuges sollen zubilligt werden.
Also muss man sagen, für 2 Beschuldigte ist es wirklich ernst. Und für die anderen ist es so einfach sehr unangenehm, aber nicht wirklich mit der Freiheitsstrafe zu rechnen gewesen.
Gut, nicht ernst gemäss Anklage, gemäss Antrag. Wie gehst du da mit deinen Klienten einmal um? Jemand, der keine Vorstrafe hat, wo 20 Monate beantragt wird, kommt natürlich die Frage, aber Herr Bonin, ich muss sicher nicht ins Gefängnis. Was sagst du dazu?
Ja, es hängt natürlich vom konkreten Fall ab. Aber wenn es immer irgendwie geht, muss man da schon schauen, dass da nicht Panik aufkommt, sondern dass man da für Vertrauen sorgt, für Ruhe sorgt.
Genauso wie man eine nicht vorbestrafte Person oder eine nicht einschlägige Vorstrafe liegt sehr lange zurück, kann man eigentlich schon mit gutem Gewissen sagen, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie rein müssen, ist schon sehr, sehr klein.
Zumal die Staatsanwaltschaft ja einmal einen oberen Rahmen bei einer Strafanträge geht und in dem Fall hast du ja noch das Beschleunigungsgebot, also Verletzung vom Beschleunigungsprinzip. Also dass du da noch rein musst, ist fast sehr unwahrscheinlich.
Genau, aber doch wichtig für den Laien in der Beratung ist halt, das ist nur ein Vorschlag. Das Gericht ist in keiner Art und Weise erstinstanzlich an die Anträge gebunden. Das Gericht kann völlig frei entscheiden, was die angemessene Strafe ist. Da gibt es auch nicht einen Vorbehalt, was man da bringen etc. Sie wollen höher oder schärfer bestrafen, als das die Staatsanwaltschaft vorschlägt. Das ist ein Richtwert, klar, mit dem ganzen Ankereffekt und so. Gibt es schon eine gewisse Richtung im Fall von einem Schuldspruch, aber die Frage begegnet mir einfach bei meiner Klientschaft nonstop.
Ja, ist ja klar, das ist ja das, was du gerade wissen willst. Was, wie viel komme ich über und muss ich wirklich ins Gefängnis?
Nach der Staatsanwaltschaft werden die Anträge der Privatklägerinnen festgehalten. Und auch diese weiteren Anträge umfassen sagenhafte 16 Seiten. Nur schon, um die Anträge festzuhalten. Und dann auf eineinhalb Seiten folgen noch die Anträge der weiteren Verfahrensbeteiligten. Die weiteren Verfahrensbeteiligten sind insbesondere von der Einziehung betroffene Drittpersonen oder Drittgesellschaften, die dort auch angehört werden.
Ja, jemand ist ja zum Beispiel die Ex-Ehefrau von Pierin Vinzenz, wo jemand ist, der dann anwaltlich vertreten war. Sie war, glaube ich, auch eben von den Einziehern betroffen.
Genau, das sind diese weiteren Verfahrensbeteiligten, die in einem gewissen Umfang auch Parteirecht suchen.
Nachher haben wir die Anträge der Verteidigungen. Der Herr Stocker wie auch Pierin Vinzenz hat die Verteidigung einen Freispruch beantragt und die haben eine angemessene Entschädigung verlangt. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Also da hat man nicht beziffert, was der Aufwand ist von der Verteidigung.
Genau, vielleicht da zum Dreigrätschen. Offenbar haben sie es so beantragt. Da wird in der Regel wird einfach das Plädoyer abgeschrieben, der Antrag aus dem Plädoyer. Wir sehen es dann später in der heutigen Folge, dass der Lorenzerni durchaus eine Zahl genannt hat, wie viel der Aufwand war. Er hat es einfach nicht konkret mit einem Betrag beziffert. Beide haben eine angemessene Entschädigung. Eben. Und Beat Stocker hat zudem noch eine symbolische Entschädigung für seine wirtschaftlichen Einbußen im Umfang von 1 Franken verlangt. Wie wirkt das auf dich? Symbolische Entschädigung im Umfang von 1 Franken?
Also ich möchte noch schnell sagen, schnell zu der, dass man angemessene Entschädigung verlangt, das macht durchaus Sinn und das mache ich auch öppe. Weil wenn du da im Detail die Honorarnoten offenlegst, geht damit natürlich doch auch viele Informationen preis, die du unter Umständen nicht offenlegen willst, aus ganz vielfältigen Gründen.
Ja, und da hat sicher natürlich auch noch einen gewissen PR-Aspekt, sozusagen das gemeine Volk, wenn sie hören, wie hoch die tatsächlichen Anwaltskosten waren, die sich die beschuldigten Personen können leisten konnten. Das kann durchaus dann in falschen Hals geraten. Und vielleicht will man sich da der Court of Public Opinion, will man sich dort ein bisschen schützen davon.
Ja, und wir haben ja auch das Problem, dass dann zwar Vertragsfreiheit gilt zwischen Klient und Anwalt, aber dann Gericht sich bemüßigt zu fühlen, die Stundenansätze massiv oben runterzukürzen.
Gut, das ist jetzt ein Seitenwagen, wo man jetzt noch nicht mehr
nachschauen. Aber das ist auch ein Grund, dass man angemessen verlangt, weil man ja eh weiss, dass nicht alles überkommt.
Der Beat Stocker verlangt zusätzlich eine symbolische Entschädigung für seine wirtschaftlichen Einbußen im Umfang von 1 Franken. Insbesondere Fahrspesen, neu mit hin, wenn man eine tagelange Einvernahme hat. Zum Beispiel währenddem, wenn man selbstständig schafft, während der Zeit, wo man an Verfahrenshandlungen beteiligt sein, hat man wirtschaftliche Einbußen. Man hat nicht können arbeiten. Man hat sich vorbereitet auf eine Gerichtsverhandlung, ist dort absorbiert gewesen. Eben, und jetzt der zweite Teil von meiner Frage, Tori, er verlangt da nur eine symbolische Entschädigung von 1 Franken. Wie wirkt das auf dich? Also er sagt nicht, hey, das sind 16'830 Franken, da hast du Auflistung, dann habe ich nicht können arbeiten zu dem Stunden- oder Tagesansatz, wo ich sonst meine Beratungsdienstleistungen zeigen kann. Für mich hat das etwas Zweischneidiges, um gerade selber meine Frage zu beantworten. Einerseits sagt man, ich will nicht das Geld, ich möchte dort nicht irgendwie daran verdienen an dem. Man kann aber sagen, ich habe es nicht nötig, kann man sagen. Und die Frage ist, hat das auch etwas Überhebliches? Einfach eine symbolische Entschädigung im Umfang von einem Franken.
Also ich als Praktiker lese es ganz anders. Ich weiss, wie saumühsam das ist, das aufzuschlüsseln. Du versammelst auch die Belege nicht, weil du hast in einem Strafverfahren ganz andere Sorgen, als dieses Zugbillett zu sammeln. Und der Aufwand, das zusammenzustiefeln, ist in keinem Verhältnis, also die Kosten, die damit einhergehen mit dem Anwalt, ist in keinem Verhältnis zu dem, was du schlussendlich bekommst. Also ich lese es einfach als sehr pragmatisch.
Genau. Andere Lesart wäre, ich habe es nicht nötig, aber ich möchte, dass es festgeschaltet wird, ich hätte eine Entschädigung zu gut. Ich fände es fast noch, oder man kann sich überlegen, ob das BIN fast noch besser ist, wenn man eine symbolische Entschädigung von einem Franken verlangt, für Genugtuung und nicht für die wirtschaftlichen Einbußen. Aber das ist jetzt vielleicht gar
Man könnte es natürlich auch so lesen, nicht, ich habe es nicht nötig, sondern ich glaube nicht wirklich am Freispruch, darum mache ich mir die Mühe gar nicht, das da aufzustiefeln. Das könnte man auch so lesen. Aber eben, wir sind im Kristallkugel lesen, wie, das ist natürlich für jeden Leser, macht das einen anderen Eindruck. Und ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das Gericht da bewusst reflektiert. Zumindest nicht in dem Fall, wo sie ja doch einfach überschwemmt worden sind mit Millionen von Seiten. Ablehnungsnotizen.
Ein weiterer Beschuldigter hat noch die Einstellung vom Verfahren verlangt und die übrigen Beschuldigten haben auch Freisprüche verlangt.
Mhm. Dann sind wir erst auf Seite 37 von diesen 1000 Seiten vom Urteil und dort hat man das Inhaltsverzeichnis. Das ist etwas, was man selten sieht in einem Urteil, aber ich finde es einen sehr guten Dienst am Leser. Das Inhaltsverzeichnis selber hat, wie viele Seiten kriege ich?
8 Seiten, genau.
Also eben, es ist ein sehr dickes Buch.
Und es hat so, sie haben ein Kapitel gesetzt, das fängt an mit dem Verfahren, wie es betitelt, dann ein Kapitel ist dann die Anklage, dann Formelles.
Dann Sachverhalt, rechtliche Würdigung, Strafvollzug, Widerruf, Zivilbegehren, Beschlagnahmungen und Einziehungen, Kosten.
Kosten und Entschädigungsfolgen, ja. Genau. Das Kapitel Verfahren hat 10 Seiten, das Kapitel Anklage 4 Seiten, das Kapitel Formelles 45 Seiten und dann kommt eigentlich das Prunkstück von jedem Urteil, wo ein strittiger Sachverhalt ist, also die eigentliche Beweiswürdigung, die sich über 525 Seiten erstreckt.
Dann die rechtliche Würdigung hat 200 Seiten, die Strafe wird auf 70 Seiten abgehandelt, Vollzugsfragen auf 5, der Widerruf auf 2, Zivilbegehren auf 16 Seiten und Beschlagnahmung und Einziehung auf 70 Seiten.
Genau, und Kostenentschädigungsfolgen dann nochmal 10 Seiten. Also ich finde es noch gut, der Spannungsbogen, das fängt mit wenig an pro Kapitel, dann wirklich beim Sachverhalt am meisten, rechtlich Würdigung, wo es dann um die Strafe geht für 6 oder 7 Beschuldigte, haben dann noch 70 Seiten und nachher nimmt es wieder ab. Gut, dass Vollzugsfragen wenig ist, das ist klar, da gibt es auch nicht viel zu sagen.
Jetzt, ich glaube, wir müssen in einer anderen Podcast-Folge vielleicht inhaltlich einmal uns die Vorwürfe genauer anschauen.
Ja, davon graut mir, das ist so komplex.
Ja, aber lass uns mal auf Seite 1157 umbekommen.
Die fängt mit der Formulierung an, mit Urteil vom 11. April 2022 wird erkannt. Prüfungsfrage. Wann spricht man von einem Erkenntnis, wenn man in der Sache urteilt? Und man verfügt oder beschließt, wenn man Formsachen beurteilt.
Also wir sind da in der juristischen Terminologie sind wir da jetzt im Urteilsdispositiv. Und das Urteilsdispositiv hat 20 Seiten und nicht weniger als 65 Dispositivziffern.
Da gehen wir kurz durch. Der Herr Vinzenz wird teilweise schuldig gesprochen und teilweise freigesprochen beim Herrn Stocker. Ebenfalls teilweise Schuldspruch und teilweise Freispruch. Gegen einen Beschuldigten wird das Verfahren definitiv eingestellt, was vorab festgestellt wird.
Mhm. Dann der Pierin Vinzenz hat 3,25 Jahre Freiheitsstrafe bekommen die vor 106 Tagen durch Haft erstanden waren. Und dann hat er noch eine Geldstrafe bekommen von 280 Tagessätzen. Jetzt die 3 1/4 Jahr. Findest du das nicht eine sehr spezielle Zahl, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja 3 Jahre hättest du noch teilbedingt machen können? Also absolut. Die sind ganz knapp über den teilbedingten.
Absolut.
Also,
absolut.
Und die Rechtsprechung verlangt ja auch bei diesen Sprüngen, bei bedingt, teilbedingt, also bei 24 Monaten und bei 36 Monaten, eine besondere Begründungsdichte, wenn man knapp drüber ist. Da muss man extra noch schauen, rechtfertigt sich vielleicht auch nicht die Rechtswohltat vom Teilbedingten. Also mich hat die Zahl schon sehr erstaunt.
Gut, wenn wir genug Zeit haben in der Vorbereitung, können wir mal die Erwägungen vom Gericht dazu anschauen. Spannend ist, er war 106 Tage in Haft gewesen, das darf man nicht vergessen. Das ist eine lange Zeit, 3 Monate, das ist eine kurze Zeit vielleicht im Vergleich zu anderen Fällen, die wir kennen. Der Herr Stocker war ebenfalls 106 Tage in Haft gewesen. Und er hat 4 Jahre Freiheitsstrafe bekommen.
Auch das ist ja noch speziell, dass der Beat Stocker mehr bekommen hat als der Pierin Vinzenz. Auch das ist vielleicht etwas, was wir vielleicht mal noch genauer anschauen könnten.
Genau, falls du die Maus findest, kannst du das gerne vorbereiten. Die weiteren Beschuldigten lassen wir jetzt da mal weg. Es kommen dann ganz viele Ausführungen in dem episch langen Urteilsdispositiv zu beschlagnahmen und Einziehen. Das langweilt mich jetzt heute fest, um darüber zu reden, aber vielleicht können wir noch kurz über die Regelung von der Kostenentschädigungsfolge reden.
Ja, die ist außergewöhnlich. Also die Gerichtsgebühr ist 200'000 Franken, die Gebühr für die Strafuntersuchung ist 435'000 Franken, für die Zeugentschädigung hat man 1'210 Franken veranschlagt, die Bauauslage in der Untersuchung waren 127'128 Franken.
Ich dachte, das Honorar vom Herrn Donatsch dabei oder nicht? Kaum, ja, das ist
ein Quality Management. Das ist in ein anderes Kessel, wie wir jetzt wissen. Dann, ein einzelnes Entsiegelungsverfahren hat 46'000 Franken gekostet. Und
da kommen ganz viele Kosten für weitere Entsiegelungsverfahren von weniger 1'000 Franken bis 10'000 Franken. Dass ein Entsiegungsverfahren kann 46'000 Franken kosten, das wäre eine weitere Podcast-Folge, die du vorbereiten könntest für uns.
Du, wir hätten Themen an Gogo von diesem Urteil.
Genau. Und dann die Auferlegung von diesen Kosten. Die werden ja nach Gewinnen und Unterliegen ungefähr verteilt. Der Herr Vinzenz tut man sie zu 40% anlasten, Herr Stocker zu 30%, der weitere Beschuldigte zu zwischen 2 und 8%.
Das finde ich auch wieder speziell, dass Herr Stocker weniger Prozent Kosten verleiht werden, obwohl er ja umfassender schuldig gesprochen wird. Auch das wäre wieder eine ganz spannende Podcast-Folge.
Der Herr Vinzenz kommt für seine Verteidigung reduzierte Entschädigung über von 117'440 Franken und der Stocker eine von 109'900.
Das wäre auch wieder eine spannende Frage, Gregi, und das wird sich jetzt der Volksmund nämlich auch fragen. Warum in aller Welt kommen die Entschädigung über für Anwaltskosten, obwohl sie ja schuldig gesprochen worden sind?
Das kann ich dir gerade jetzt beantworten. Das Gericht hat nämlich festgestellt, dass Herr Vinzenz sich im Verhältnis von 7/40 freigesprochen wurde. Eine volle Entschädigung würde 612'500 Franken betragen. Und diese 612'500 Franken ergeben sich aus 1'750 Stunden Aufwand bei einem Stundenansatz von 350 Franken. Vielleicht, wir kommen gerade dazu, vielleicht noch kurz. Der Herr Stocker wird im Verhältnis von 5/30 freigesprochen. Keine Ahnung, warum die verschiedenen Bruchzahlen haben. Es ist einfach so, bei ihm wäre eine volle Entschädigung ebenfalls 1'750 Stunden, auch beim Stundenansatz von 350 Franken.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum 350 Franken, sind das die tatsächlichen Stundenansätze? Das Gericht hält diesbezüglich fest, dass die Rechtsvertreter der Beschuldigten unterschiedliche Stundenansätze geltend gemacht haben, die, nämlich zwischen 300 und 450 Franken. Hat man einen Mittelwert genommen von einem Stundenansatz von 350 Franken und hat allen in dem Fall das Gleiche gegeben. Genau, findest also man du hat, das korrekt, Gregi?
Ja, vielleicht noch ergänzend. Also die meisten Rechtsvertreter haben einen Stundensatz von 350 Franken verlangt. Und darum hat man sich ein bisschen auf den geeinigt. Und angesichts von der Komplexität zeigt das angemessen. Hey, wir kennen es ja beide, wenn es eine Einstellung gibt und wir dann zu 350 abrechnen, sagt man, gut, so schwierig ist das nicht, 220 lang. Das gibt da leider eine Tendenz, auf den amtlichen Ansatz uns aber zu kürzen, was eine
ja, und vor allem,
absolute ist ja, Sauerei ist. Ich kann es nicht deutlicher sagen.
Ja, und ich möchte noch mal etwas dazu sagen, Gregi. Das ist ein Witz, weil unsere Stundenzahl ist begrenzt. Auch unser Tag hat nicht unendliche Stunden. Und wir verkaufen Stunden. Und wenn wir die Stunden für 300 Franken in der Stunde verkaufen, kann man uns nicht auf 220 abkürzen, weil es hat gar nicht mit der Komplexität zu tun, sondern es hat mit unserer begrenzten Stundenanzahl zu tun. Und dass nachher die Person, die freigesprochen ist, die Differenz muss zahlen, obwohl der Staat gegen die Person ermittelt mit massivem Druck und man mit Ferraris schon durch die kleinste Strafvorwürfe fährt, ist einfach nicht okay. Weil beim Staat schaut man auch nicht, es ist ein kleiner Vorwurf, wir machen keine Entziegelung, wir spiegeln das Nattel nicht. Dort hat man kein Sensorium für Kostenfragen, dort gibt man Geld aus ohne Ende. Aber beim Anwalt, ja, dann sagt man nicht komplex auf 220. Wieso sagt die Strafverfolgung nicht, der Vorwurf ist nicht so schwer, das machen wir jetzt mal nicht alles. Dort hat man ja den Blick überhaupt nicht.
Ich kann dir eigentlich weitgehend nur zunicken und zustimmen. Es ist ein Eingriff in die Vertragsfreiheit. Klar kann man nicht unverschämte Stundenansätze verlangen, die nachher nicht entschädigt werden, Aber ich meine, solange man sich in einer Breite bemisst, die vergleichbar ist, die standesrechtlich und berufsrechtlich ohne weiteres okay ist, dann abzukürzen, ist im Rahmen von meiner und sicher auch deiner Beratung tatsächlich, muss ich meinen Klienten sagen, und ich muss schauen, dass ich jetzt nicht hässig werde, muss ich meinen Klienten sagen, ja, also eine Einstellung ist zwar möglich oder auch wahrscheinlich, aber sie werden auf einem relativ grossen Teil für ihren Anwaltskosten vermutlich hocken bleiben. Dann habe ich eigentlich nur ein verständnisloses Gesicht mir gegenüber und dann muss ich ihnen erklären, auch wenn wir 350 Franken vereinbaren und es sind 20 Stunden 7'000 Franken, komme ich nur 20 mal 22 Franken vermutlich entschädigt über. Das versteht gar niemand und da tue ich jetzt gerne von meinem Schwiegerrecht Gebrauch machen, um mich da nicht weiter dazu zu enervieren.
Aber in der Quintessenz ist es einfach dann so, dass du, wenn du Spitzenanwälte nimmst, dass du natürlich die deutlich höhere Ansätze haben als 220 und du wirst das müssen zahlen.
Ja, selbstverständlich.
Und wie du das richtig gesagt hast, das ist natürlich ein Teil von einer ersten Aufklärung, wo man den Leuten das sofort muss sagen muss. Nicht, dass dann da in massive Schulden kommen. Oder?
Gut, aber spannend wird es jetzt noch durch, wie die zu diesen 1750 Stunden gekommen sind an 350 Franken.
Also ich glaube, der Lorenz Erni hat das so geltend gemacht.
Genau, der Lorenz Erni hat im Verfahren 1750 Stunden geltend gemacht. Der Herr Stocker hat keine konkrete Zahl genannt. Es sind von anderen Anwälten Aufwände von bis zu 3780 Stunden geltend gemacht worden. Das Gericht hat dann gesagt, die meisten Delikte hätten aber Herr Vinzenz betroffen. Und die hätten eben insgesamt 1750 Stunden geltend gemacht.
Also das ist ja die Tendenz, ohne jetzt direkt auf den Fall Bezug zu nehmen, dass man, wenn Anwälte verschiedene Honorarnoten einreichen bei Mitbeschuldigten, dass man dann einfach den Aufwand nimmt, der am wenigsten Aufwand hat und alle dort runterkürzt. Das ist nicht ganz richtig. Es ist ja dann auch eben, wahrscheinlich hat Herr Erni einen deutlich höheren Ansatz gehabt als vielleicht Anwälte von anderen Mitbeschuldigten.
Scheint nicht der Fall zu sein, nein.
Aber weil er natürlich auch viel mehr Erfahrung mitbringt, darf er auch mehr Geld verlangen. Dafür hat er natürlich dann in den Stundenaufwänden vielleicht weniger Aufwand. Also das ist eigentlich so, wie das Gericht das einmal anschaut, über den Daumen peilt, allen den gleichen Aufwand, all den gleichen Kostenansatz zugestehen und dann beim Aufwand einen Tiefstaben gehen. Das ist so ein bisschen eine Milchbüchli-Rechnung, nicht ganz korrekt.
Genau, also da sehen wir natürlich wirklich zu wenig dahinter. Ich meine, die haben natürlich auch mal vermutlich die VR-Versicherungen gehabt, wo die ganze, wo auch Schutz hat gehabt von Strafverfahren. Am Ende des Tages ist das Mutter nicht so relevant. Das Gericht macht da noch in Anführungszeichen lustige Berechnungsbeispiele. Das sagt ja, bei grosszügig gerechneten 8 Stunden pro Tag wären das 290 Arbeitstage. Oder bei einer 5-Tage-Woche 44 Wochen. Und unter Berücksichtigung von Ferien, 4 Tagen und Krankheiten würde die Arbeit einem ganzen Jahr entsprechen. Und das sagt eben, darum sagen die 1750 Stunden angemessen. So, jetzt haben wir ganz viel über das Urteil geredet. Es ist ein riesen Brocken. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde darüber geredet, um nur mal einen Überflug über das Urteil zu machen. Also Mir graut von der weiteren Vorbereitung von dieser Berufungsverhandlung. Aber wie du sagst, versuchen wir jetzt halt wirklich, bleibt das nichts anderes übrig, als halt nochmal inhaltlich sich ein bisschen mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen.
Ich denke aber zuerst wäre es vielleicht interessant, Gregi, dass wir mal den Zeitablauf genau anschauen. Jetzt haben wir gesehen, das Urteil ist vom April 2022. Mal anschauen, wann hat die Strafuntersuchung gestartet, was ist alles passiert, warum sind wir jetzt 4 Jahre später und haben immer noch keine Berufungsverhandlung gehabt. Also das sind ja auch noch ganz spannende Fragen, wo wir das mal so ein bisschen zeitlich hineinhängen.
Perfekt.
Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.